361 Grad Sozialkompass, der Podcast der Katholischen Sozialakademie über gesellschaftliche Orientierung und Lösungswege.
Was war das für ein Sommerfinish? 8 Wochen brütende Hitze über Österreich. Kaum Regenfälle, ausgedörrte Böden, vor allem im Osten des Landes. Und dann plötzlich Regen, Regen, Regen. Überflutete Keller und Menschen vor den Trümmern ihrer Existenz. Willkommen in der Klimakatastrophe, könnte man da populistisch sagen. Dazu kommt ein massives Artensterben. Das Abschmelzen der Eisschilde, die Freisetzung von Methan aus auftauenden Permafrostböden und. Anlass genug also, unser Wirtschaftssystem, unseren Way of Life und unser Konsumverhalten zu überdenken. Aber was machen wir? Wir fliegen, als gäbe es kein Morgen. Wir kaufen wieder mehr Verbrennerautos und wir konsumieren wieder auf Vor-Corona-Niveau, freut sich die Wirtschaft. Keine Sorge, ich höre schon auf, denn bevor Sie jetzt genervt wegklicken, weil sich das mal wieder nach der 100. Schelte unseres eigenen Lebensstils anhört, nehmen wir jetzt lieber die Kurve zu unserem heutigen Thema, hier bei 361 Grad Sozialkompass. Der Frage nämlich, ob sich unser augenscheinlich auf fossiler Energienutzung und auf wirtschaftlichem Wachstum basierender Wohlstand überhaupt mit Klimaschutz vereinbaren lässt. Wie kriegen wir das hin? Die Welt retten und den Wohlstand mehren oder zumindest bewahren? Und geht das überhaupt? Diese Fragen wollen wir mit einem der Experten in Österreich besprechen, den wir hier heute in unserem Podcaststudio begrüßen dürfen. Markus, wer ist unser Gast?
Unser Gast ist Karl Steininger. Er hat Wirtschaftsinformatik und Volkswirtschaft an der Universität Wien, an der TU Wien und in Berkeley studiert. Nach Funktionen an der TU Wien, an der Universität für Bodenkultur, am Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung in Berlin und in der Umweltabteilung der Weltbank in Washington ist er jetzt Professor für Klimaökonomik und nachhaltige Transition an der Universität Graz. Dort leitet Karl Steininger auch das Wegener-Center für Klima und globalen Wandel. Seine Forschung fokussiert auf die Klima- und Umweltökonomik sowie den internationalen Handel. Und Karl Steininger ist Mitglied im wissenschaftlichen Beirat der Katholischen Sozialakademie Österreichs. Das heißt, wir kennen uns auch aus anderen Kontexten und sind deshalb auch schon seit längerer Zeit per Du. Das behalte ich jetzt auch bei im Podcast. Karl, genau genommen warst du es sogar im wissenschaftlichen Beirat, der den Auslöser gesetzt hat, dass wir Wohlstand und Wohlstand neu definieren zum ersten Schwerpunktthema der KSÖ nach ihrem Relaunch gemacht haben. Du hast damals gemeint, die dominierenden ökonomischen Maßinstrumente oder Messinstrumente für Wohlstand und Wohlstandswachstum sind eigentlich ungenügend. Und wir brauchen hier eine neue Auseinandersetzung, was Wohlstand überhaupt meint. Kannst du diese Gedanken vielleicht noch ein wenig konkretisieren für unsere Hörerinnen und Hörer?
Wir haben in der Volkswirtschaft noch immer in der Politik zumindest eine Fokussierung auf diese Maßeinheit der über den Markt gehandelten Güter, die wir im Bruttoinlandsprodukt messen. Aber wir kommen zunehmend drauf, dass die Grundlagen der Volkswirtschaft, wenn ich also zurückgehe auf Epikur, auf hedonische Ansätze, wo es wirklich um das individuelle Glück geht, um diese Erwartung in Zukunft mehr zu haben, gegenüberzustellen sind, einem Ansatz von ursprünglich Aristoteles, Eudaimonia, das florierende Leben, das auch die Gesamtheit im Blick hat, wo wir wirklich nicht nur individuell, sondern wo wir auch die Gesellschaft, in der Gesellschaft unser höchstes Potenzial erreichen wollen. Und da kommen wir drauf, was ist dann wirklich unser Wohlbefinden, unser Wohlstand? Und kommen wir drauf, dass wir den nicht unbedingt über eine Maximierung des über den Markt gehandelten Gütervolumens erreichen, sondern über ganz andere Dinge. Ich möchte zum Beispiel Verkehr sagen. Das, was wir eigentlich wollen, ist ja Zugang zu Personen, Gütern, Dienstleistungen. Und es ist nicht unbedingt jetzt mit dem Pkw 37 Kilometer täglich zu fahren und Benzin zu tanken und Autos zu kaufen, sondern dieser Zugang. Und den können wir auch erreichen, indem wir eine klügere Raumordnung haben, indem wir viel mehr Fußläufigkeit haben, indem wir Umweltverbund benutzen können. Und wir werden draufkommen, dass Verkehr, und viele von uns kommen schon drauf und machen das auch schon, leben das auch schon, dass dieser Zugang damit viel billiger, viel freudiger, weil wir dann viel mehr am Weg erleben, viel mehr sehen oder diese Fußabholungen für die Schule zum Beispiel, für die Volksschule, der Pedibus, und es gibt so viele Initiativen, die das schon ausleben, wo wir drauf kommen, es geht letztlich um das, unser Wohlfahren, unser Wohlbefinden zu erhöhen und nicht um das, was am Markt gehandelt wird im ersten Schritt. Und auch ökonomische Forscher, zunehmend Forscherinnen, zeigen auf, dass wir Maße brauchen, die jenseits des Bruttoinlandsprodukts sind, die versuchen, das abzubilden.
Das heißt, du trittst sozusagen mit dieser Position an, gegen dieses Narrativ, das sehr weit verbreitet ist. Okay, wir stehen einem kaum mehr steuerbaren Klimawandel gegenüber, und wenn wir da noch was tun können, dann müssen wir auf vieles verzichten und letztlich auch auf Wohlstand verzichten. Deine Position ist, wir können auch etwas gewinnen durch einen veränderten Lebensstil, durch anderes Verhalten im Umgang mit Ressourcen, geht das in diese Richtung?
Ganz genau, weil es einerseits empirisch klar ist, dass wir was gewinnen können mit einer Besinnung auf die wesentlichen Dinge, und andererseits wir auch wissen, wir Menschen wollen nicht eine Zielrichtung haben, wo es uns weniger gut geht, sondern wir wollen letztlich, wir sind dann motiviert zu verändern, wenn wir sehen, was die Vorteile auch sind, die damit verbunden sind. Und daher geht es auch darum, beim Klimaschutz wirklich aufzuzeigen, was gewinnen wir individuell, was gewinnen wir als Gemeinschaft. Aber es braucht Änderung, es ist neu, und deswegen ist es schwierig, dorthin zu kommen, weil wir zunächst einmal Angst haben, wer weiß, wie ist das, wenn ich nicht mehr täglich das Auto einfach vor der Tür stehen habe, sondern weiter weg der Parkplatz ist zum Beispiel. Trotzdem sehen wir, wenn wir es ausprobiert haben, Fußgängerzonen sind so ein Beispiel, die sind Jahrzehnte diskutiert worden, und dann hat man es, in Wien war es die U-Bahn-Baustelle zu 1, dass plötzlich auf der Kärntner Straße dann eine Fußgängerzone war, und nachher wollte es niemand mehr abgeben. Also wenn wir es mal ausprobiert haben, wollen wir es oft nicht mehr abgeben und sehen, es geht mit weniger Materialumsatz.
Liegt das Problem deiner Meinung nach eher daran, dass wir Menschen halt einfach Gewohnheitstiere sind und langjährig angeeignete Gewohnheiten einfach ungern oder einfach schwer aufgeben? Oder ist die Information darüber, wie Leben auch anders gehen könnte, oder das Bewusstsein, dass das gar nicht unbedingt mit Wohlstandsverlust einhergeht, wenn wir etwas anders machen als gewohnt, zu wenig präsent und zu wenig kommuniziert?
Gewohnheiten spielen eine große Rolle, aber Gewohnheiten sind auch bedingt durch die Strukturen, die wir aufgebaut haben. Und wir haben, wenn wir beim Verkehr bleiben, einfach eine sehr autozentrierte Struktur weitgehend aufgebaut. Und daher ist es auch nicht so leicht, Gewohnheiten zu ändern. Und diese neue Information bekommen wir einfach, indem wir es ausprobieren. Und das ist auch die Chance, die wir haben, in Initiativen nicht nur allein, sondern mit anderen darüber zu sprechen, auszutauschen, was hat mir wirklich gefallen, was möchte ich beibehalten, wo brauche ich wieder Änderungen, was muss ich nicht unbedingt beibehalten. Und dieses Einbetten, wir sind ja auch physische Wesen, die in die ökologische Sphäre eingebettet sind. Und da ist ganz klar, auf Dauer können wir nicht über die jenseits der planetaren Grenzen oder diese überschreitend leben auf unserem Planeten. Da kommen dann, wir haben es am Beginn gehört, die Rückwirkungen aus dem System, die wir verursacht haben. Und das wird uns zunehmend betreffen. Und jetzt ist nur die Frage, wie wir diesen Übergang in eine andere Welt schaffen, die nicht mehr diese planetaren Grenzen überschreitet. Gestalten wir das oder lassen wir es passieren mit sehr chaotischen und wahrscheinlich sehr ungerechten Folgen dann, wo nur mehr einige wenige ihre Bedürfnisse erfüllen können und viele wahrscheinlich nicht. Und dieses Gestalten ist einfach viel, viel leichter, wenn wir dem nachspüren, was es eigentlich ist, was wir im Leben wollen.
Plädierst du also gar nicht unbedingt von einem Abschied vom Wachstumsstreben, aber für eine Neudefinition auch dieses Wachstums? Das heißt, das Wachstum nicht mehr rein quantitativ anzusetzen, mehr zu haben von allem Möglichen, sondern eher in Richtung Qualität des Lebens, höhere Lebensqualität im Sinn der aristotelischen Eudaimonia, Zufriedenheit, florierendes Leben, Glück, dass es mehr darum geht. Also das heißt, hier im Bereich des qualitativen Wachstums gibt es eigentlich kaum Grenzen.
Ja, genau. Für mich ist das der Angelpunkt, diese Eudaimonia im Fokus zu haben und damit auch selbst überzeugt zu sein und andere mitnehmen zu können oder Werbung dafür zu machen, beziehungsweise es anzubieten, zu leben. Aber ja, volkswirtschaftlich heißt das natürlich schon, dass es weniger materiellen Umsatz geben wird, dass es wahrscheinlich auch weniger Arbeitseinsatz brauchen wird. Und da ist jetzt dann die Frage, ob das auch zusammenpasst mit einem Lebensstil, wo wir vielleicht auch wieder mehr Freizeit wollen, mehr Dienstleistungen, vielleicht weniger materielle Güter. Dann könnten wir wieder in dieses Gleichgewicht kommen. Und Robert Solow, der 1987 den Wirtschaftsnobelpreis für seine Forschung im Wachstum bekommen hat, über Wachstum bekommen hat, sagt auch, dass die Welt im Gleichgewicht, die Wirtschaftswelt ohne Wachstum überhaupt kein Problem ist, aber sehr wohl dieser Übergang an dieser Wende, wo wir aus einem Wachstum herausgehen, vielerlei kritische Punkte hat, die zu begleiten sind, zu gestalten sind von der Politik. Also das Beispiel Arbeit habe ich gerade gebracht, dass wir zwar dann weniger Arbeit brauchen, aber auch weniger Arbeitskraft anbieten werden am Arbeitsmarkt. Aber vielleicht ist das in Regionen und Sektoren sehr verschieden. Also wir brauchen vielleicht weniger Arbeit in der Industrie, aber vielleicht mehr im Tourismus, der dann vielleicht mehr nachgefragt ist. Das wird jetzt von den Kompetenzen verschieden sein, von den Regionen verschieden sein. Das braucht schon eine deutliche Gestaltung, dass wir dort hinüberkommen.
Du sprichst damit natürlich auch an, dass die Transition unseres Lebens zu einem, jetzt sage ich mal, ökologisch verträglichen Lebensstil letztlich auch eine enorme soziale Dimension aufweist. Wir leben ja in einer Gesellschaft, in der Wohlstand im Wesentlichen über Einkommen garantiert wird, und das Einkommen wird wieder in der Regel erzielt durch Erwerbsarbeit. Und du hast vorhin auch angesprochen, wenn uns diese Transition nicht gelingt, dann wird das Ergebnis sein, dass eine Minderheit in dieser Welt vielleicht weiterhin in einem hohen Wohlstand lebt, aber eine große Mehrheit, das ist übrigens auch jetzt schon der Fall, in Armut oder zumindest in prekären Lebensverhältnissen ist. Das heißt, es ist letztlich auch schon eine Anfrage, eine sehr grundlegende Anfrage an dieses kapitalistische Wirtschaftssystem, in dem Wirtschaft nicht mehr als eine Bedarfsökonomie oder als eine bedarfsorientierte Ökonomie verstanden wird, also eine Ökonomie, deren Hauptzweck darin besteht, alle Menschen in einer Gesellschaft mit den lebensnotwendigen Gütern und Dienstleistungen zu versorgen, sondern Wirtschaft eigentlich als selbstzweckhaftes Geschehen zur Vermehrung von Kapital betrachtet wird. Also es ist schon eine sehr grundlegende Anfrage an unsere Wirtschafts- und Gesellschaftssystem.
An die Rahmenbedingungen in diesem kapitalistischen System, das natürlich auch viele Vorteile uns gebracht hat, also eine Fülle an Bedürfnisbefriedigung, die wir früher nicht hatten, aber nur dann innerhalb der planetaren Grenzen bleibt, wenn wir dieses Ziel auch einbauen ins System. Wir brauchen diese Grenzen. Sei es, dass wir in Österreich jetzt die CO2-Bepreisung haben, sei es, dass wir andere Rahmenbedingungen haben. Ohne die würde der Kapitalismus seine eigene Grundlage, nämlich, dass es hier Menschen gibt, die überleben können, zerstören. Und das sehend gilt's hier einzugreifen mit Rahmenbedingungen. Und du hast die Verteilungsfrage angesprochen. Wir haben heute schon eine sehr ungleiche Verteilung, und in einer nicht wachsenden Wirtschaft sinkt dann noch das Durchschnittseinkommen und dann haben die, die sehr viel haben, relativ zu den anderen noch einmal mehr. Also diese Ungleichheit und wenn mit wirtschaftlichen Einkommen und vor allem Vermögen politische Macht verbunden ist, dann wird dieses Ungleichgewicht noch einmal größer. Also diese Verteilungsfrage stellt sich noch einmal viel mehr in einer Wirtschaft, die nicht mehr wächst, wo man vielleicht noch einen Teil der Ungleichheit durch Verteilung des Wachstums ausgleichen kann. Insofern ist die soziale Frage einerseits eine größere, andererseits können wir sie genau in diesem Übergang und müssen sie, sonst werden wir auch nicht zu dem Übergang kommen, müssen sie bedenken und auch lösen.
Aber auch wenn wir so weitermachen wie bisher, und das ist ja eigentlich so das Narrativ von Mainstream-Ökonomen und auch Mainstream-SozialpolitikerInnen, sage ich jetzt mal, Armut bekämpfen durch Wachstum. Das heißt, der Kuchen muss größer werden, damit genügend zum Verteilen da ist. Aber es zeigt doch auch die Erfahrung, dass der Kuchen zwar immer noch wächst, aber die, die ohnehin schon mehr haben, von diesem Wachstum mehr profitieren als die, die eigentlich zu wenig haben.
Und das gilt auch nur, wenn wir die herkömmlichen, die bisher verwendeten Maße nehmen, dann sehen wir noch ein Wachstum. Wenn wir ehrlich drauf schauen und Vollkosten rechnen, dann sehen wir, dass viele Firmen in Wirklichkeit schon nicht mehr wachsen, sondern das Wachstum der Firmen kleiner ist als den sozialen Schaden, die sozialen Kosten, die sie erzeugen. Also wir sehen, dass wir im Durchschnitt in den letzten Jahren wieder ärmer werden, weil wir auf Kosten vor allem der Umwelt, der Natur leben. Und ein weiterer Hinweis eben, dass unser Indikatorsystem falsch ist. Es hat Nicolas Sarkozy 2008 in Auftrag gegeben an Wirtschaftsnobelpreisträger Joseph Stiglitz, der gemeinsam mit Amartya Sen und Jean-Paul Fitoussi herausgearbeitet hat, welche anderen Indikatoren brauchen. Jetzt hat die OECD dann aufgenommen auch und hat einen Better Life Index hier kreiert, wo man wirklich nicht mehr an diesem einen Indikator, sondern vieldimensional an der Lebenserwartung, an der Gesundheit, an der geringen Analphabetenquote. Wir messen, wie es uns geht. Und da sehen wir dann, dass wir auch über das Indikatorsystem einen Anreiz kriegen, in den Dimensionen zu wachsen, die uns wichtig sind und nicht durch ein falsches Messsystem in Wirklichkeit unseren Wohlstand schon längst in den letzten Jahren im Durchschnitt zumindest verringern begonnen haben.
Das heißt, ich hoffe, ich habe das jetzt richtig verstanden, dass viele Unternehmen zwar immer noch positive Bilanzen und Gewinne ausweisen, aber die Kosten, die sie auch produzieren durch ihre Tätigkeit, eigentlich externalisiert werden, sozusagen an die Öffentlichkeit weitergegeben werden. Es gibt privatwirtschaftliche Gewinne, aber gesellschaftliche Verluste unterm Strich.
Ganz genau. Also wir haben bei vielen Betrieben weiterhin betriebswirtschaftliche Gewinne, privatwirtschaftliche Gewinne. Aber wenn wir mitbedenken, welche Auswirkungen dieses Handeln der Unternehmen und dann über die Verwendung der Produkte an der Gesellschaft hat, sehen wir, dass die Kosten, die da entstehen, der Gesellschaft bereits größer sind als das, was an Betriebsvermögen noch wächst. Das heißt, aus einer gesellschaftlichen Sicht sind wir bereits in einem schrumpfenden Wohlstand, der uns nicht auffällt, weil halt die betriebswirtschaftlichen Indikatoren immer noch nach oben zeigen.
Ist die jetzt sozusagen in Gang kommende CO2-Bepreisung ein Instrument, um genau diesen Mangel eigentlich in unserer volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung etwas hereinzuholen oder auszugleichen, indem nämlich sozusagen öffentliche Güter in Anspruch genommen werden, Luft, Wasser, Artenvielfalt und könnte man das wahrscheinlich noch einiges nennen, ohne dass hier ein gerechter Preis dafür bezahlt wird.
Es ist ein erster Ansatz in diese Richtung. Es ist ein Instrument, das sich orientiert stärker zumindest an den Warenpreisen, wobei, wenn man wirklich die gesamte Wirkung einer Tonne CO2, die überwiegend mehr als 100 Jahre in der Atmosphäre ist im Schnitt, dann sind wir bei eher 200 oder mehr Euro pro Tonne und wir verlangen in Österreich momentan 45 Euro. Also wir sind lang noch nicht auf dem Preis, den es wirklich kosten müsste. Aber ja, es geht in die Richtung und Preise allein sind es auch nicht. Das ist wichtig, dass der Preis korrigiert wird, weil wir unsere Alltagsentscheidungen am Preis orientieren. Aber gerade wenn es um Investitionen in ein neues Heizsystem geht, in ein neues Mobilitätssystem, dann denken Haushalte oft 2-3 Jahre im Voraus, aber nicht über die gesamte Projektlaufzeit. Und deswegen braucht es andere Instrumente auch von Förderungen oder von wirklichem Regulativ, dass ich einfach genau sage, in welchen 15 Jahren welche installierten Heizungen wieder ausgetauscht werden müssen.
Jetzt schalte ich mich auch noch mal kurz ein ins Gespräch. Ihr Plädoyer für ein anderes Verständnis von Wohlstand, auch was du quasi mit vorgetragen hast, Markus, das zielt ja fast schon auf eine Art Narrativ. Da geht's ja um eine Gesamterzählung, wie wir uns verstehen, wie wir unseren Wohlstand verstehen. Nur lassen sich solche Narrative nicht verordnen, gesellschaftlich und auch individuell. Ich kann sie davon überzeugen oder sie mich. Aber deswegen muss ich mein Leben noch immer nicht daran orientieren. Das heißt, das sind sehr langfristige Projekte oder sehr langfristige Veränderungen, über die wir jetzt gesprochen haben zum Teil. Haben wir zum einen überhaupt noch die Zeit so oder müsste es nicht viel schneller gehen, nachdem jetzt viele Kipppunkte erreicht werden und planetare Grenzen auf einmal viel schneller erreicht werden, als wir das noch vor ein paar Jahren gedacht haben? Haben wir die Zeit, uns über, jetzt böse gesagt, schön geistige Narrative zu unterhalten oder braucht es nicht viel mehr Steuerungsmechanismen politischer Art? Sie haben es schon die CO2-Bepreisung genannt. Andere gehen weiter und sagen, naja, wir können nicht, das, was wir machen, ist die Verantwortung, den Individuen umzuhängen, aber eigentlich müssen wir auf der Steuerungsebene viel weiter oben ansetzen, bei den Konzernen, bei den Internationalen und müssen viel stärker regulativ eingreifen. Traut sich nur keiner.
Wir haben es ja mit einem Zusammenspiel von zwei Ebenen zu tun, die sich einander bedingen und auf beiden gilt es unbedingt zu handeln. Einerseits auf dieser Ebene, wo wir wirklich im Aggregat Rahmenbedingungen vorgeben, auf internationaler Ebene eine EU, die hier einen Grenzausgleichsmechanismus einführt, ein Handelsabkommen, das auch Umweltindikatoren berücksichtigt. Und andererseits brauchen wir dieses Bottom-up, dieses wirklich Erfahren von neuen Wohlstandspraxismodellen, um das auch politisch mehrheitsfähig zu machen, damit sich Regierungen auch drüber trauen und es auch als möglich definieren können, als möglich machen können, Rahmenbedingungen neu zu setzen. Und manche dieser Praxisbeispiele, die können auch ganz schnell gehen. Wenn wir so in Gemeinden schauen, wenn ich sehe, dass mein Nachbar die PV-Anlage hat, dann plötzlich wollen alle drei rundherum das auch haben. Ein Jahr später, wenn noch dazu eine Förderung vom Bund da ist, das kann ganz schnell gehen. Also wir haben gerade in den letzten Jahren hier jetzt wirklich in Österreich auch sehr viele Fortschritte. Das ist jetzt eine bestimmte Technologie natürlich, die leicht ist, aber also die...
Aber auf einmal kriegt Energie wirklich ein Mascherl. Ich habe das selber am Dach und merke auf einmal, wie viel brauche ich denn am Tag? Und wie kriege ich das runter? Dann geht's schon los, weil ich sage, jetzt den Geschirrspüler anmachen und nicht in der Nacht. Das sind die kleinen Sachen, aber ich frage mich mal, ob das, wie viel Effekt dahinter ist, weil mein Geschirrspüler, der am Tag und nicht in der Nacht läuft, wird das Weltklima nicht retten.
Wir haben in Österreich vorher um ein Fünftel weniger Emissionen aus den Gebäuden gehabt. Das ist jetzt primär die Heizung, aber auch das, was Sie ansprechen. Und das war ganz stark durch wirklich diesen Umstieg auf erneuerbare Energien bedingt. Das heißt, ja, es ist der Einzelne, aber es summiert sich dann in einem Land wie Österreich. Und dieses Beispiel über Medien hinausgetragen macht es auch für andere Länder dann plötzlich möglich. Oder Österreich ist da auch ein Technologievorreiter bei Fassaden zum Beispiel, wird dann auch zum Exportgut. Also wir dürfen nicht unterschätzen, dass wir, wie das jüngste eine Studentin gesagt, aus Russland, die schauen so auf EU als gerade in der Umweltpolitik Vorreiter. Und was immer hier passiert, nicht das offizielle Russland, aber letztlich viele Teile der Bevölkerung, würde dort sofort aufgenommen werden. Also hier geht es schon um Beispielwirkungen, die wir durch unsere Humanressourcen hier auch und durch uns ausprobieren können, leichter haben und dann auch in die Welt hinaustragen.
Du hast gesagt, es braucht sozusagen die Ebene des individuellen Verhaltens und der individuellen Lebensstiländerung, aber es braucht eben auch Rahmensetzungen auf nationaler, aber noch mehr auf internationaler, globaler Ebene. Bist du eigentlich Optimist, was gerade diese Ebene anlangt, wenn ich hier denke an politische Kräfte, die sogar noch leugnen, dass es so etwas wie Klimawandel überhaupt gibt und die damit aber auch populistisch Stimmen fangen und hier eine große Kraft eigentlich entwickeln?
Die Kommunikation in Zeichen von Blasen und sozialen Medien ist wirklich schwierig. Das, was wir in Österreich noch oder in Europa haben, ist derzeit zumindest die Europäische Union, die hier mit dem Green Deal nach wie vor ist ein bisschen abgemildert, aber letztlich hat das auch bei der neuen Kommission, steht das ganz klar, noch inhaltlich zumindest unverändert da, so dass ich schon sehe, sowohl bei der EU als auch große Länder wie China, die allein durch die Umweltverschmutzung im eigenen Land, kein Land ist so sehr betroffen von den Auswirkungen seiner eigenen Handlungen wie China, dort wirklich beispielsweise jetzt auch mehr Erneuerbare ans Netz gehen als in Europa und den USA zusammen im Jahr. Also ich sehe schon, dass es international hier einerseits weitergeht und andererseits man auch an den Kriterien arbeitet. Natürlich gibt es Vorreiter auch dort, wie die EU mit der Taxonomie zum Beispiel, die nicht perfekt ist, aber viel besser als das, was wir derzeit haben. Und wir haben, glaube ich, wenig Wahl, ob wir jetzt Optimist oder Pessimist sind. Wir können daran arbeiten, weil es ist uns so sonnenklar, wohin die Indikatoren derzeit der Entwicklung weisen. Und das würde für viele von uns hart werden. Und deswegen, glaube ich, alle, die das erkannt haben, arbeiten daran und versuchen, klug die zu überzeugen, die in diesen Prozessen Normen setzen. Und je mehr, beispielsweise, ich beginne trotzdem bei der lokalen Ebene, Verkehrsplan hat mir vor 2 Tagen erzählt, am besten ist, eine Verkehrsplanung mit einem Bürgermeister zu machen, der gerade Großvater geworden ist, weil der fährt dann mit dem Kinderwagen plötzlich und sieht die Barriere, Schwierigkeiten etc. Also es geht darum, wirklich mit dieses Ausprobieren und mit den Entscheidungsträgern auch dorthin zu kommen und in deren Fußstapfen auch zu gehen. Und je mehr wir sind, umso eher sind Menschen dabei, die einfach auch am Ohr dieser Entscheidungsträger dran sind. Ja.
Im November steht ja die nächste Weltklimakonferenz an. Wie blicken Sie auf diese Einrichtung? Was erwarten Sie da eigentlich von, wenn es darum geht? Sie haben eben schon beschrieben, wir brauchen nicht nur die große Narration, die geändert werden muss, sondern auch politische Werkzeuge. Wenn diese Werkzeuge transnational geschaffen werden, dann sind das ja die Konferenzen, wo darüber gesprochen wird, oder? Aber viele begegnen denen ja mittlerweile mit Skepsis, diesen Weltklimakonferenzen.
Die Schwierigkeit, die wir innerhalb der UNO haben, ist die Einstimmigkeit, die wir hier brauchen. Und wenn dann nur ein ölförderndes Land aufsteht und etwas unterbindet, kommt es ins Schlussdokument nicht mehr hinein. Neben dem Platz für Diskussionen und Austausch, den solche Konferenzen bieten und der jedenfalls da ist, geht es in der Tat darum, wie können wir auch sicherstellen, dass es wirklich dann gemeinsam so gesehen wird. Und wir haben jetzt einerseits in Dubai gehabt und jetzt nächst heuer dann im November in Aserbaidschan, also wieder ein ölförderndes Land, damit einerseits Akteure, die wir gewinnen müssen, weil nur auf der Nachfrageseite zu ändern, hilft uns im Klimawandel wie nicht. Wir müssen auch die Bereitstellung von fossiler Energie wirklich zurückschrauben. Das heißt, wir brauchen Lösungen mit genau diesen Akteuren. Ja, es wird sich zeigen, wie sehr auch die Klimafolgen in diesen Ländern gespürt werden, wie ein Land, Aserbaidschan, das heuer die Klimakonferenz ausrichtet, das Gastgeberland, wird mit darüber bestimmen, ob wir auch auf der Angebotsseite der fossilen Energieträger Lösungen finden. Und ich vergleiche es vielleicht mit der Abschaffung der Sklaverei, wo in England damals wirklich ein Viertel des Bruttoinlandsprodukts zur Verfügung gestellt worden ist, den Gutsherren, die eben da auf Sklavenarbeit gesetzt haben, wirtschaftlich auch. Und wo erst in den letzten Jahren jetzt die Staatsschulden abgezahlt, der Kredit abgezahlt wurde, der noch immer von dort her war. Also es braucht wahrscheinlich auch wirklich größere Ausgleichsmechanismen, damit die Bereitschaft da sein wird, ein an sich logisches Verhalten, nämlich auszusteigen aus fossiler Energie, auch in der Verteilung der Kosten in den Griff zu bekommen global.
Wir sitzen jetzt hier in einem Podcast und reden in einem Podcast der Katholischen Sozialakademie, der Sie selber auch verbunden sind. Was sind denn die Erwartungen, die Sie haben an die Katholische Sozialakademie oder überhaupt an die katholische Soziallehre? Warum sozusagen fühlen Sie sich dem verbunden? Erwarten Sie da was von in unserer Thematik, über die wir jetzt gerade gesprochen haben, was den Wandel von Narrativen angeht oder auch was politische Einflussnahme angeht, wobei die wahrscheinlich geringer sein dürfte. Aber was ist der Antrieb für Sie, die katholische Soziallehre hochzuheben?
Dieses Beobachten und dann Handeln vor dem Hintergrund der Prinzipien der katholischen Soziallehre ist etwas, das ich denke, das Menschen bewegt, dass Menschen, die stark motiviert sind, dann auch bewegen kann. Und dieses Öffnen oder diese zwei Seiten der Medaille, wie es Franziskus auch im Laudato Si von sozial und ökologisch, das sichtbar zu machen, spürbar zu machen und Lösungen, sei es in der Rahmensetzung, sei es in praktischen Beispielen, über unsere Glaubensgemeinschaften auch zu kommunizieren, in diesen auszuprobieren, zu leben. Da sehe ich eine deswegen starke Kraft, weil das wirklich an unserem innersten Kern, was sind so unsere Werte, warum, was wollen wir vom Leben, warum leben wir, woher kommen wir, wohin gehen wir, es zu verbinden mit diesen Fragen führt einfach dazu, dass wir erstens tiefer nachdenken und zweitens auch mehr Energie und auch Ausdauer haben, um Lösungen zu finden, wie dieses Leben für eben alle besser werden kann.
Und ich denke, darin liegt auch eine Stärke und ein großes Potenzial, nicht nur der katholischen Soziallehre, aber auch der katholischen Soziallehre. Vermutlich haben hier auch alle Religionen ein Potenzial, nämlich in der Einsicht, und das ist in dem Gespräch für mich schon auch herausgekommen, es braucht natürlich auch technologische Innovation. Aber es ist nicht nur eine Frage eben der Technologien, sondern es ist letztlich auch eine Frage im ganz letzten nach dem Lebenssinn. Was macht für mich wirklich gutes Leben aus? Und das ist keine Frage, die die Ökonomik oder die Technik beantworten kann, sondern das ist eine Frage, die viel grundlegender ist, und da können, glaube ich, Religionen dazu etwas beisteuern. Und eine große Stärke der katholischen Soziallehre ist ja nicht unbedingt darin, ganz konkrete Handlungsanweisungen anzubieten, sondern grundlegende Fragen zu stellen: Was heißt eigentlich Entwicklung, wenn wir von Entwicklung sprechen? Was ist eigentlich gute Arbeit, wenn wir über Arbeit sprechen? Dass das eben mehr ist als nur Einkommen generieren. Ja. Entwicklung ist mehr als nur BIP-Wachstum, sondern da geht es immer auch um die Qualität des Lebens, wo wollen wir hin? Und darin liegt, glaube ich, eine Stärke der Religionen, diese grundlegenden Fragen immer wieder zu stellen.
Und damit hast du jetzt gerade, Markus, auch sehr schön beschrieben, was der Grund und der Anlass und das Ziel dieses Podcasts und der KSÖ ist, nämlich dieses Forum zu bieten, wo man diese Werkzeuge nicht nur sich ausdenkt, sondern schärft vielleicht. Vielen Dank an dieser Stelle Ihnen beiden. Und wenn Ihnen dieser Podcast gefallen hat, dann empfehlen Sie uns doch weiter und abonnieren Sie uns, wenn Sie das nicht schon längst gemacht haben. Alles Weitere dazu auf ksoe.at.
361 Grad Sozialkompass. Der Podcast der Katholischen Sozialakademie über gesellschaftliche Orientierung und Lösungswege.